Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe mit einer Welturaufführung, wie es beim Musical so schön heißt. Im Theater des Westens in Berlin gibt es ab heute Kudamm 59 zu sehen. 50.000 Tickets sind schon jetzt verkauft. In Heidelberg ist der Stückemarkt mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Das gibt vielleicht Aufschluss über die Theaterstars von morgen. Und wir nehmen Abschied von Frank Stella, dem Künstler, der mit seinen Black Paintings in den 1950er Jahren für Furore in der Kunstwelt sorgte, die Malerei neu definierte.
Es ist sehr schwierig, in diese Bilder eine Bedeutung zu legen. Man muss sie einfach sehen. Es ist der visuelle Eindruck, der zählt. In dem visuellen Erlebnis der Bilder liegt zugleich ihre Bedeutung.
Frank Stella, über die Bedeutung seiner Kunst sprechen wir gleich. Seine künstlerische Karriere begann schwarz mit den sogenannten Black Paintings, wurde dann farbig gestreift, wuchs sich ins Dreidimensionale aus und gipfelte sogar in Architektur. Frank Stella war einer, der sich stets weiterentwickelte, Neues ausprobierte bis zu seinem Tod. Und ein Merkmal dieser ungewöhnlichen Karriere ist wohl, dass sie vom strengen Minimalismus in fast barocke Ausschweifungen mündete, wenn auch über einen jahrzehntelangen Zeitraum. Vor 2 Jahren, also mit Mitte 80, erhielt Frank Stella in Wiesbaden den Alexej von Jawlensky-Preis. Im Landesmuseum gab es dann eine Ausstellung und kuratiert wurde die von Jörg Dauer, dem stellvertretenden Direktor. Guten Abend, Herr Dauer.
Ja, guten Abend.
Alexej von Jawlensky, ein Maler des Expressionismus. Gibt es da einen Bezug zwischen Stella und ihm?
Also natürlich ist es so, dass beide die Malerei auf ihre Weise revolutioniert haben. Und für uns natürlich auch mit dem Jawlensky-Preis immer wieder auch die Frage sich stellt, was sozusagen ist nach Jawlensky in der Malerei passiert. Also auch die anderen Jawlensky-Preisträger und Preisträgerinnen, vielleicht mit Ausnahme von Rebecca Horn, also das ist nicht hundertprozentig festgelegt auf Malerei, haben sich immer intensiv mit der Malerei und den Grundbedingungen von Malerei beschäftigt. Und auch bei Frank Stella ist es so, dass er gerade in seinem Frühwerk, in diesen Streifen, Bildern ja die Malerei quasi auf das Minimalste reduziert, nämlich den Streifenfarbe auf der Leinwand. Und wenn man bei Jawlensky schaut, dann ist es gerade so, dass in den Spätwerken, also in den allerletzten Werken, in den sogenannten Meditationen, diese eben auch aus Farbstreifen, Farbbahnen eben sozusagen auf dem Malkarton bestehen und das letzte Statement ist, dass einfach die Farbe auf dem Karton ausgestrichen wird.
Frank Stella wird ja auch gerne zitiert mit dem Satz, man sieht, was man sieht. Das hört sich irgendwie so willkürlich an, aber dahinter muss es doch einen Plan geben. Also auch diese Black Paintings, die noch vor diesen Streifenbildern entstanden sind in den 1950er Jahren, die waren ja auch nicht nur schwarz.
Ja, natürlich, in gewisser Weise war da viel mehr als schwarz, aber tatsächlich, wie Sie gesagt haben, was man sieht, das ist tatsächlich das Credo gewesen und da ging es darum, dass die Malerei nichts darstellt oder nichts vorstellt, was außerhalb der Malerei liegt und das ist das, was damals eben auch die Malereigeschichte revolutioniert hat. Und auch diese frühen Black Paintings waren letztlich Streifenbilder, allerdings eben nicht buntfarbig, sondern tatsächlich mit einer schwarzen Lackfarbe eben auf der Leinwand und zwischen den einzelnen Streifen immer einen kleinen Abstand lassen. Das heißt, was man auf dem Gemälde dann sieht, sind eben Streifen in Pinselbreite. Das heißt, auch die Breite des Streifens ist nicht durch den Künstler definiert, sondern im Prinzip durch den Pinsel, den er nimmt. Und dann ist die komplette Bildfläche mit diesen Streifen überzogen. Das heißt, das Bild kommt aus sich selbst. Es kommt durch die Breite des Pinsels und die Gesamtfläche, die mit Streifen überzogen ist. Und der Künstler trifft keine Entscheidung mehr und stellt etwas dar. Und deswegen, man sieht, was man sieht, ist eben das Credo, dass nichts außerhalb des Bildes gezeigt werden soll.
Ist das auch, wenn man sich diese Person Frank Stellas anschaut oder dieses Werk, eine Form von künstlerischer Zurücknahme oder Bescheidenheit oder ist es einfach nur Koketterie und Ironie?
Also das ist tatsächlich so, dass 1958, als er zum ersten Mal mit den Streifenbildern auftrat, also mit den Black Paintings, das war ein Hammerschlag. Das heißt, das ist tatsächlich einerseits eine Zurücknahme, weil er ganz bewusst eben sagt, ich möchte nicht, wie jetzt im abstrakten Expressionismus, mit der großen Geste auf die Leinwand sozusagen den großen Ausdruck bringen, sondern ich möchte eben die Malerei auf das zurückführen, was sie ist, nämlich Auftrag von Farbe auf Leinwand. Mhm. Und ja, das ist tatsächlich eine Zurücknahme, aber es ist eine Revolution.
Stellas Weg weg vom Minimalismus wird ja immer als besonders hervorgehoben. Andersherum wäre es naheliegender gewesen. Also quasi mit zunehmender künstlerischer Reife reduziert man sich immer mehr. Wie würden Sie denn seine Entwicklung beschreiben? War er einfach ein Freigeist, ein wirklich unabhängiger Künstler, der ja sich einfach weiterentwickelt hat? Oder gibt es da eine Stringenz?
Also da gibt es schon eine große Stringenz in seinem Werk. Tatsächlich könnte man denken, es müsste andersherum sein, dass man sozusagen erstmal von der Fülle kommt und dann sich immer weiter reduziert. Aber bei ihm ist es genau der andere Weg gewesen. Er ist eben tatsächlich mit Anfang 20 aufgetreten und hat eben Bilder geschaffen, die fast nicht mehr zu reduzieren sind. Ja, in dem Moment, wo ich eben mit schwarzer Farbe, mit Pinselbreite auf die Leinwand gehe und das einzige Statement ist, also weniger geht eigentlich nicht. Ja, da ist tatsächlich so die Malerei an einen Punkt geführt, wo man jetzt nicht mehr weiter reduzieren kann. Und dann ist es konsequent oder es zeigt es eben von künstlerischer Qualität, dass jemand dann nicht dort stehen bleibt. Er hat dann tatsächlich nach den Black Paintings mit Kupferfarbe zunächst gearbeitet, mit Aluminiumfarbe. Also diese Idee, so zu reduzieren, dann auch nochmal in verschiedenen Materialien durchgespielt, aber dann irgendwann auch gesehen, es ist spannend, wenn jetzt die Farbe wieder ins Spiel kommt als Farbwert. Das heißt, dass die Streifen dann eben plötzlich blau neben grün gestellt werden oder so. Und dann tatsächlich auch wieder eine Räumlichkeit entsteht. Und damit hat er eigentlich dem Bild, was er vorher zunächst mal entleert hat, auf null reduziert, hat er plötzlich wieder eine Räumlichkeit gegeben, was ja im Grunde die Malerei ausmacht. Malerei bedeutet ja eigentlich, dass man auf der Fläche Raum erzeugt, also Illusion von Raum. Und dieser Illusionsraum ist eben nicht mehr dann der Raum, den wir normalerweise kennen im Gemälde, dass man denken, das ist ein Raum, wie wir ihn aus dem Alltag kennen, sondern es ist ein anderer Bildraum. Und den hat er angefangen aufzubauen. Und dann ist er immer weiter in den Raum gegangen, bis eben seine Gemälde dann tatsächlich eben auch wieder ganz faktisch in den Raum ausgegriffen haben und eben zu Reliefs wurden.
Und wie geht es Ihnen damit? Können Sie auch mit diesen zeitgenössischen oder mit diesen jüngeren Arbeiten was anfangen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren damals, als wir die Ausstellung vorbereitet haben, natürlich war es uns auch wichtig, diese Inkunabeln der Kunstgeschichte zu zeigen. Und das war auch was Besonderes, die im Museum zu haben. Aber mir war eben auch immer wichtig zu gucken, was macht jemand heute so? Und da war es ein großer Schatz, dass er uns damals gesagt hat, er hat einen vierten Teil der Ausstellung, in dem er eigene Werke beibringt, die eben direkt aus dem Atelier kamen. Und das war unheimlich spannend, die zu sehen, weil er dort auch wieder eine Lebendigkeit präsentiert hat, auch in der Idee des Werks, aber auch in der Ausführung. Das war unglaublich für jemanden in diesem Alter, dass er einfach nochmal so neu rangeht. Die Serie, die er präsentiert hat, hieß damals die Salmon River Series. Also es geht um Flüsse in Kanada, die lachsreich sind, wo er auch als Kind schon zum Fischen hingegangen ist, die er sehr gut kennt. Und jetzt hat er uns Gebilde gesandt, die tatsächlich im Raum waren. Objekte, die im Raum waren, die dieses strudelnde Wasser, diese springenden Lachse in gewisser Weise verlebendigt haben, ohne allerdings abzubilden. Das heißt, er hat natürlich keine Lachse gemalt oder illustrierend dargestellt, aber es war so viel Energie, so viel Farbe eben in diesen Objekten, dass man das gespürt hat, dieses strudelnde Wasser. Und das ist natürlich eine große Qualität. Und da ist es im Grunde so, dass er tatsächlich eben von diesem auf null gestellten Bild eben über die Arbeit in den Raum bis hin eben zu diesen späten Arbeiten, die tatsächlich voll dann im Raum stehen und auch gar nicht mehr mit der Wand verbunden sind, tatsächlich einen unheimlichen Weg gegangen ist, der sich einerseits im ersten Moment natürlich als auch brüchig und wandelnd zeigt, auf der anderen Seite aber, wenn man denkt, was seine Grundideen sind, nämlich die Frage nach dem Raum in der Malerei, dann ist das etwas, was ihn von Anbeginn an beschäftigt hat.
Sie konnten ihm wegen der Pandemie vor 2 Jahren, als die Ausstellung dann stattfand, ja nicht persönlich begegnen. Aber was für einen Eindruck hatten Sie von ihm als Menschen denn so im telefonischen Austausch?
Also was mir sofort aufgefallen ist, er muss ein sehr humorvoller Mensch gewesen sein. Also tatsächlich jemand, der einen ganz gewitzten Humor hat, eine sehr, sehr große Freundlichkeit und ein offenes Herz. Also es ist schon auch so, wenn man bei einem Künstler anruft und plötzlich jemand am Telefon hat, den man schon bewundert hat als Student, den man eben kennt seit Jahrzehnten und wo man weiß, der hat Kunstgeschichte geschrieben mit seinen Bildern. Und man hat dann das Gefühl, man hat jemand am anderen Ende der Leitung, der einfach offen und charmant auf einen zugeht, der auch mal einen Witz macht, der nichts von Überheblichkeit hat oder von der Idee, dass jetzt da man vielleicht eine gewisse Ehrfurcht haben müsste. Also das war alles nicht so. Das war alles sehr, sehr, sehr freundlicher Kontakt und eine Offenheit und also auch tatsächlich mit einem Witz. Das würde ich sagen, das, glaube ich, hat ihn besonders ausgezeichnet. Er war jemand, der die Menschen doch auch immer wieder auch zum Lachen bringen konnte.
Jörg Dauer, stellvertretender Direktor am Landesmuseum Wiesbaden über den verstorbenen Künstler Frank Stella. Vielen Dank, Herr Dauer.
Vielen Dank Ihnen.
Berlin nach dem Krieg, Wirtschaftswunder und die Moralvorstellungen der 50er Jahre, das war das Setting für die Serie Kudamm 56 und ihre Folgestaffeln. Eine Tanzschule am Kudamm, drei Töchter im heiratsfähigen Alter. Die Drehbuchautorin Annette Hess entwickelte daraus ein Panorama der Emanzipation und der Feier des Tanzes und der Musik. Die Fernsehserie war erfolgreich. Eine vierte Staffel ist in Arbeit und heute Abend feierte das Musical Kudamm 59 Premiere. Man muss auch da dazu sagen, das ist auch schon das zweite Musical. Geschrieben ebenfalls von Annette Hess mit den Songschreibern Peter Plate, Ulf Leo Sommer sowie Joshua Lange. Sommer und Plate leiten ja auch seit kurzem das Theater des Westens. Tobi Müller war für Fazit dort und hat den Abend mitverfolgt. Hallo erstmal.
Hallo.
Was sagen Sie denn nach 3 Stunden Kudamm 59 auf der Bühne? War das ein guter Einstand der beiden neuen Direktoren?
Ja, das war ein guter Abend, das würde ich schon sagen. Mit Einstand ist es so eine Sache, wir kommen eher so ein bisschen vom Stadttheater her. Das sind dann neue Intendanzen, die neu aufschlagen mit neuen Programmen. Sie haben ja gerade schon einiges eben produziert im Theater des Westens. 1400 Plätze sind das, also ein Riesentheater, eigentlich größer als alle Schauspielhäuser hier in Berlin. Sie haben Kudamm 56 gemacht, Romeo und Julia, und den Beweis schon ein bisschen erbracht. Gerade die beiden Plate und Sommer, das sind ja auch die Leute hinter Rosenstolz zum Beispiel, haben auch Songs für Helene Fischer, Sarah Connor geschrieben und so. Das sind alte Profis im Musical-Business, ein bisschen neu, aber auch ein bewährtes Team. Der Regisseur Christoph Drewitz war schon bei 56 dabei, der Choreograf Jonathan Huor, die Bühne Katrin Nottrott. Aber es bleibt schon sehr anspruchsvoll, finde ich. Einfach, das ist die Aufgabe, eine Geschichte aus den 50ern zu erzählen, die Freude am Verkleiden hat zum ersten Mal. Das ist ja quasi wie ein Queer Drag, wenn man so möchte. Man verkleidet sich ständig in etwas, was man nicht ist und aus dem man auch wieder herauskommen möchte. Das ist ja sehr bewährt in der schwulen Subkultur, natürlich auch über Jahrzehnte, seit gut einem Jahrhundert, könnte man eigentlich schon sagen. Und trotzdem den Schmerz über diese starren Konventionen eben im Blick zu behalten, ne? Das nicht wegzudrücken im Musical und sie dann eben auch zu überwinden und dann aber auch wieder nicht in der Empowerment-Folklore stecken zu bleiben. Das ist schon richtig anspruchsvoll, das zu machen. Ich glaube, das ist gelungen. Die Konstellation hat tatsächlich auch viel Schmerzhaftes da. Es ist diese Mutter Schöllack, die diese Tanzschule galant, wie sie heißt, führt. Das ist gleich wie bei 56 schon. Und ihre drei Töchter haben so Tabuthemen aus der Nachkriegszeit. Die eine, die Eva, hat eine uneheliche Tochter und einen Freund Freddy, mit dem sie eigentlich Rock'n'Roll tanzt und spielt, wo man dann mal merkt, das ist Auschwitz-Überlebende, da hat die ganze Familie verloren im Konzentrationslager. Es gibt die Eva mit einem schwer misogynen Mann, einem Psychiatrieprofessor, der sie wirklich misshandelt. Sie darf keinen Führerschein machen und so weiter. Und es gibt Helga, die das Kind, das Uneheliche, bei sich hat, aber die einen schwulen Mann hat, der eigentlich einen Rechtsanwalt in Ostberlin liebt.
Also da bleiben wir eigentlich ziemlich nah am TV-Dreiteiler, ne?
Ja, aber es ist auf der Bühne nochmal ein bisschen anders, quasi das Schwere ins Leichte zu bringen oder um eine Fußballmetapher umzudrehen, das Eckige ins Runde zu bringen. Ne? Und im Großen und Ganzen ist das tatsächlich so. Es gibt eine große Umschrift, das ist dieser Fernsehproduzent Moser, der da eine wichtige Rolle spielt, der so einen Heimatfilm produziert von Ulrich Nöten, jetzt im Fernsehen gespielt. Und das ist jetzt eine Frau von Steffi Irwin gespielt, Christa Moser heißt die. Das heißt, da kommt nochmal ein queeres Element mehr rein, weil die kommt dann zusammen mit der Mutter Schöllack. Und man denkt erst, okay, noch ein queeres Element, ist aber auch ganz klug tatsächlich, um einfach nicht noch einen misogynen Mann zu haben. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen langweilig mit der Zeit, wie sie es auf der Bühne machen. Und ich finde, ein bisschen anders ist auch die Rolle von Joachim Frank, diesem Fabrikantensohn, der eigentlich Literat sein möchte und das Imperium seines Nazi-Vaters erbt, der sich dann auch erschießt, der Vater jetzt natürlich, der ist schon von Anfang an so ein bisschen, hat von seiner Gefährlichkeit etwas eingebüßt, das aber auch ganz schön und umso zarter. Es gibt so ein Lied vom ersten Viertel, was wir mal reinhören, was ganz am Schluss nochmal kommt und diese Beziehung so ein bisschen auf den Punkt bringt.
Man sagt Hallo, geht vorbei, uns fällt nichts ein, der Traum ist aus, hast du ihn gesehen? Den Elefanten, der so einsam im Raum stand. Die Stadt riecht nach Benzin, die Luft liegt schwer wie Blei, Frühling in Berlin. Wodka, Aspirin, alles ist vorbei, Frühling in Berlin.
Alles ist vorbei. Ganz schön melancholisch, was wir da hören. Und ja, könnte musikalisch betrachtet ja auch ganz so in der Jetztzeit verortet sein. Also das klingt eigentlich so gar nicht nach 50er Jahre. Geht es zwischendurch auch fröhlicher zu?
Ja, immer wieder. Also nicht nur musikalisch, auch textlich natürlich. Die Stadt riecht nach Benzin, Frühling in Berlin. Das kennen wir nun wirklich auch noch tatsächlich. Es gibt so verschiedene Punkte, wo sie das natürlich dann eben ins Leichte bringen, wie ich gesagt habe, oder ins Fröhliche. Das eine ist eine Art Meta-Handlung, ne? Das ist der Heimatfilm, der ständig gedreht werden will. Das ist so eine Art Theater im Theater, was immer wieder Quelle von viel Komik ist. Und es hat auch sowas, wenn Sie jetzt an die großen älteren Musicals denken, wie La Cage aux Folles, ne? Das große schwule Musical natürlich, auch das queere Musical oder auch Cabaret tatsächlich, wo dann eben auch noch das Nationalsozialismus-Thema reinkommt. Aber da wird immer quasi Theater im Theater gespielt und das ist, gibt nochmal Möglichkeiten für Verkleidungen, für Kulissenwechsel und so Geschichten, dass machen sie wirklich tatsächlich sehr toll. Es gibt aber auch einfach sehr toll getextete Reime, wo ich jetzt immer wieder lachen musste. Man sagt, oh, das ist ein Schock. Und das wird dann gereimt auf ad hoc. Oder Familie wird dann gereimt auf noch etwas Petersilie vielleicht. Also sie sind da schon immer wieder nah an der Konvention, aber leisten sich auch sehr überraschende Witze, finde ich immer wieder. Und natürlich auch die Überwindung dieser Konvention. Ne? Also das gibt richtig Szenenapplaus im Musical. Das ist dann schon auch sehr anders als im Theater. Also wenn sich dann zwei Männer küssen, zwei Frauen küssen und wenn die eine sagt, ich mache jetzt doch ein Führerschein, hier ist er und so, das gibt Geschrei, Gekreische, Szenenapplaus, also das ist schon immersiv, würde man eigentlich sagen, das Publikum geht da richtig mit.
Das heißt, das war auch, Musicals, die leben ja auch von so einer Perfektion, Gesang, Musik, Tanz, Schauspiel, das war auch in dem Sinne ein perfekter Musicalabend?
Ja, solche Produktionen müssen sich immer ein bisschen einspielen. Die sind ja auch langfristig angelegt. Schon jetzt sind 50.000, 60.000 Tickets verkauft. 56 wurde über 300.000 Mal irgendwie nicht nur in Berlin allerdings gesehen, auch in Frankfurt und in München. Aber da ist schon sehr viel los. Ja, also man sieht es, gibt so eigentlich eine leere Bühne. Auch das weist wieder auf das Theater hin. Also ganz viel schwarz. Und dann werden so relativ reduzierte Kulissenelemente. Katrin Nottroth hat diese Bühne gebaut, die auch sehr viel Erfahrung im Stadttheater schon gesammelt hat. Natürlich jetzt auch im Musical, das wird wahnsinnig einfach schnell und präzise verschoben und dann gibt's hier wieder einen Spot und dann wird eine ganze Szene, die im Fernsehen 3-4 Minuten braucht, in 20 Sekunden erzählt, man versteht sie aber tatsächlich auch und so geht das weiter. Also ich glaube schon, dass diese Theater-im-Theater-Metapher einfach ganz viel dazu beiträgt, Szenen zu bauen, die unglaublich ineinander verzahnt sind und schnurren wie eine Maschine. Man muss es dann allerdings auch tun und am Schlussapplaus sieht man dann, wie viele Leute an so einer Musical-Produktion beteiligt sind und die Bühne ist eigentlich nicht groß genug für alle.
Kudamm 59, Teil 2 des Musicals nach den Fernseh-Dreiteilern, geschrieben von Annette Hess zusammen mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer, zu sehen in Berlin am Theater des Westens. Vorstellungen sind täglich bis auf Montag. Danke, Tobi Müller.
Danke auch.
Im österreichischen Linz ist heute das Filmfestival Crossing Europe zu Ende gegangen. Wie der Name schon sagt, ein europäisches Festival mit Beiträgen aus 41 Ländern. Sehr ernsten Beiträgen. Es ging viel um die brennenden Fragen der Zeit, das Klima, die Landwirtschaft, aber auch um die Bewältigung der Vergangenheit und persönliche Schicksale. Erzählt in Spielfilmen ebenso wie in Dokumentarfilmen. Wolfgang Hamdorf war dabei und berichtet für Fazit.
Das Ende des Winters ist da. Schlaftrunken kriechen die Menschen aus der Erde heraus, alle in Einheitsblau gekleidet. Der spanische Film The Human Hibernation, der menschliche Winterschlaf, liefert Bilder einer nicht allzu fernen Zukunft. Eine Vision, die an archaische Vergangenheit erinnert. Dass der Mensch sich im Winter von der Welt zurückzieht und nur noch in den übrigen Monaten die Erde bewirtschaftet, dass seine Herrschaft über die Natur beendet und das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, aber auch, dass seine Verwundbarkeit durch Hunger, Durst und Kälte größer geworden ist. Erzählt wird in langen, fast meditativen Einstellungen, wenigen Worten und vielen Geräuschen von der Suche einer jungen Frau nach ihrem kleinen Bruder, der den Winterschlaf zu früh verließ und im Wald erfroren ist. Für die Regisseurin Anna Cornudella Castro war die Klimakrise der Auslöser für ihren Film.
Ich zeige eine andere mögliche Lebensform. Aber das ist keine heile Welt, keine Utopie, in der alle glücklich leben. Es ist eine Welt, in der der Tod das Leben bestimmt. Tod und Trauer sind ganz universell. Trauer ist ein Gefühl, das selbst die Tiere erleben.
Ana Cornudella Castro erhielt für ihre poetisch-experimentelle Vision vom Ende des Anthropozäns eine besondere Erwähnung der Jury. Um Tod und Trauer ging es auch in dem niederländischen Film Melk, Milch, der in Linz den Preis für den besten Spielfilm erhielt. Stefanie Kolk erzählt von einer jungen Frau, die versucht, den Schmerz über ihr totgeborenes Baby zu verarbeiten, indem sie ihre Muttermilch spenden will. Aber das ist nicht so einfach, wie sie dachte, und so wird der Verbleib der Dutzend kleinen Fläschchen voller Milch zur Metapher für die Schwierigkeiten im durchorganisierten Westeuropa, die Welt zu verbessern. Schnappschüsse eines Kontinents war das Motto des Festivals und die Bandbreite reichte von der bitteren Satire über das Sponsoring nachhaltiger Start-up-Projekte aus Schweden, über einen ausgebrochenen Tiger, der sich am Pool einer Villa rumänischer Neureicher sonnt, bis zur Kinderarmut im sommerlichen Belgien. Filme, die über sehr persönliche Zugänge die brennenden Fragen der Zeit berühren. Migration, Krieg, Ökologie, Gendergerechtigkeit oder die Schatten der Vergangenheit. So führt im ukrainischen Spielfilmdebüt Stepne die private Trauer zum Streit über die kollektive traumatische Vergangenheit. Die ukrainische Regisseurin Marina Vroda hat diese Auseinandersetzung über die vergangene Sowjetzeit, über russische und ukrainische Identität virtuos mit professionellen Schauspielern und Laien aus ihrem Heimatdorf inszeniert, kurz vor dem russischen Überfall im Februar 2022. Jetzt im Krieg sei es besonders wichtig, sich der Vergangenheit zu stellen.
It wasn't done. Generation of our parents and grandparents who was just silent.
Das ist nie gemacht worden. Die Generation unserer Väter und Großväter hat geschwiegen. Es waren gebrochene und passive Menschen. Wir müssen das jetzt machen, weil sie das nicht gemacht haben. In Stepne kann ich keine Antwort geben, aber ich versuche, einen Raum zu öffnen für den Dialog.
Auch die Dokumentarfilmerin Aljona van der Horst, sie erhielt dieses Jahr in Linz den Tribute für ihr Lebenswerk, nähert sich über autobiografisches grundlegenden gesellschaftlichen Fragen. 1970 in Moskau geboren und in den Niederlanden aufgewachsen, verbindet sie private Familiengeschichten mit den gesellschaftlichen Transformationen und der unbewältigten Vergangenheit in Russland. Ihr neuester Film Herlach porträtiert den letzten Ackerbauer im Amsterdamer Stadtgebiet, einen alten Freund der Familie. Es geht um das Altern, das Verschwinden der Landwirtschaft und brutale Veränderungen der Stadtlandschaft.
Der Film über Gerlach und seine Landwirtschaft ist wie ein Wassertropfen, in dem sich die ganze Welt, in der wir leben, widerspiegelt. Und über diese sehr persönliche Geschichte stelle ich dann weitergehende Fragen wie: Ist das wirklich die Welt, in der wir leben wollen?
Die Bagger schaffen Fakten. Man sieht Baustellen, Neubauten von Lagerhallen und Paketverteilungszentren. Ein subtiles Sinnbild unseres entfesselten Spätkapitalismus.
Wolfgang Hamdorf mit Eindrücken vom Film Festival Crossing Europe, das gerade in Linz zu Ende gegangen ist. Und wir kommen zu den Kulturnachrichten hier bei Fazit und Christian Riedel.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Israels wichtigster Kabelnetzbetreiber hat den katarischen Fernsehsender Al Jazeera abgeschaltet. Sowohl die englischsprachigen als auch die arabischsprachigen Programme werden dort nicht mehr ausgestrahlt. Laut Medienberichten hat die israelische Polizei heute ein Hotelzimmer in Jerusalem durchsucht, das der katarische Sender als Büro nutzt. Julio Segador.
Den von der katarischen Regierung finanzierten Sender werden laut Regierung Fehlinformationen und antisemitische Propaganda vorgeworfen. Unmittelbar nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober hatten Regierungsvertreter in Israel bereits gefordert, den Sender zu schließen. Anfang April verabschiedete die Knesset, das israelische Parlament, ein Gesetz, das die Grundlage für die heutige Entscheidung der israelischen Regierung ist. Allerdings sind gegen dieses Gesetz Klagen vor dem obersten Gerichtshof anhängig.
Das Medienunternehmen hat Israels Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt, dass es gegen den Ausstrahlungsstopp juristisch vorgehen will. Seit 1977 wird der Preis Museum des Jahres vergeben. Er steht unter der Schirmherrschaft des Europarats und gilt als die größtmögliche Anerkennung für ein kurz zuvor neu eröffnetes Museum oder ein Museum mit komplett modernisierter Ausstellung. In diesem Jahr ist das finnische Museum Sida für das Volk der Samen in Inari ausgezeichnet worden. Dieser und andere Preise im Bereich Museen wurden bei einer Gala in der Stadt Portimão an der Algarve im Süden Portugals verliehen. Das Museum habe sich durch seinen offenen, partizipatorischen und transparenten Integrationsprozess hervorgetan. Er eröffne den lokalen Gemeinschaften und der breiten Bevölkerung neue Möglichkeiten, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden, schrieb die Jury. Das Sida-Museum und Naturzentrum im Norden Finnlands ist der Geschichte und Kultur der Samen und der Natur im nördlichen finnischen Lappland gewidmet. Im Alter von 79 Jahren ist der britische Schauspieler Bernard Hill gestorben. Weltweite Bekanntheit erlangte Hill insbesondere durch seine Rolle als Kapitän Edward Smith in dem mit 11 Oscars gekrönten Klassiker Titanic mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in den Hauptrollen. In 2 Filmen der Trilogie Der Herr der Ringe unter der Regie von Peter Jackson verkörperte der Schauspieler die Rolle von Theoden, dem König von Rohan. Zu Beginn seiner Karriere spielte Hill 1982 in dem BBC-Drama Boys from the Black Stuff mit, das zahlreiche Preise gewann und immer noch als eines der besten seines Genres aus dieser Zeit gepriesen wird.
Die Kulturnachrichten waren das von Christian Riedel. Das Emirat Abu Dhabi arbeitet schon seit Jahren an seinem kulturellen Ansehen neben Museumsimporten wie etwa dem Louvre. Abu Dhabi gehört auch die internationale Buchmesse, die wichtigste im arabischen Raum, zu den Aushängeschildern. Sie existiert schon seit den 80er Jahren, damals noch islamische Buchmesse genannt. Ute Büsing war dort und berichtet nun zum Abschluss der Messe.
Überdimensionierte Sandskulpturen von Wüstensöhnen prangen neben Computeranimationen mit arabischer Kalligraphie. Weiß verhüllte Männer drängen sich neben schwarz verhüllten Frauen, um Bücher gleich stapelweise einzukaufen. Mehr als 272.000 Exemplare waren es im Vorjahr. Seit ihrer Gründung 1981 wächst die Buchmesse beständig. 1400 Aussteller aus dem arabischen Großraum, auch einige aus Europa und Amerika, sind diesmal dabei. Allein 80 aus China.
Das unterstreicht den großen Erfolg unserer Strategie, die Präsenz der arabischen Sprache in Kultur und Kreativindustrie voranzutreiben. Die internationale Buchmesse von Abu Dhabi hat ein bei Händlern und Lesern erfolgreiches, nachhaltiges, also langlebiges Kulturprodukt entwickelt, das formal, inhaltlich und narrativ Gegenwart und Vergangenheit verbindet und die Zukunft adressiert. Das ist einzigartig,
sagt Ali bin Tamim. Er ist Vorsitzender des neu gegründeten Arabischen Sprachzentrums unter der Schirmherrschaft des Kulturministeriums. Als visionärer Multifunktionär treibt er den globalen Kulturaustausch voran. Genauso hat er die lokale Kundschaft im Blick, wie die auffällig präsenten Schülergruppen. 15% der Bevölkerung des Emirats sind unter 30. Ali bin Tamim ist auch Generalsekretär des im Rahmen der Messe seit 2006 in 10 Kategorien verliehenen, mit jeweils umgerechnet rund 200.000 Euro hochdotierten, nach dem Staatsgründer benannten Sheikh Zayed Book Awards. Ehrengastland der diesjährigen Buchmesse ist Ägypten. Für Literaturnobelpreisträger Najib Mahfouz ist ein Gedenkparcours eingerichtet. Auch die Sheikh Zayed Preisträgerin für Belletristik kommt aus Ägypten. Bestsellerautorin Rim Basyumi wurde für ihren historischen Roman Al-Halwani, die Fatimiden-Trilogie, ausgezeichnet.
Ich mag, dass es viel Resilienz bei arabischen Frauen gibt. In der Lage zu sein, mit wechselnden Situationen zurechtzukommen, ist Widerstandsfähigkeit, bedeutet Macht. In der Lage zu sein, mit Kriegen umzugehen, erfordert viel Kraft. In der Geschichte hat es so viele Kriege gegeben, auf der ganzen Welt. Wie sind Frauen damit umgegangen? Wie waren sie in der Lage, in solchen Situationen zu überleben? Wie ich in einer meiner Trilogien sage, sind Frauen die ersten Opfer der Kriege. Sie sind mit Gewalt, Tod und dem Tod der Kinder konfrontiert. Wie gehen sie damit um?
Ich bin eine Heide, mit Bennett.
In Basyumis preisgekröntem Werk über das ägyptische Mittelalter spiegelt sich genau jene Multikulturalität und Multireligiosität, die sich Abu Dhabi auf die Fahnen geschrieben hat und die den Buchpreis wie die Messe von anderen vergleichbaren Veranstaltungen abheben. Zeugnis davon sind auch die modernen Bauwerke auf der Kulturinsel Zadilat. Anlässlich der Buchmesse widmet dort der Louvre Abu Dhabi die Schau Eine Reise in Fabeln dem diesjährigen Buch der Welt Kalilo Edimne. Hervorgehoben wird die kulturelle Synthese zwischen Zivilisationen in Ost und West. Auf der Buchmesse war der durch den Gaza-Krieg zugespitzte Nahostkonflikt kaum sichtbar. Vielleicht, weil die Vereinigten Arabischen Emirate 2020 ein Friedensabkommen mit Israel geschlossen haben. Salah Chiboro betreibt im libanesischen Beirut den größten arabischen Online-Buchhandel nivouforat.com. Seine Kunden sind überwiegend junge Leute, mehrheitlich Frauen, die zu Romanen greifen, weil dort Sexualität und Politik am wenigsten tabuisiert und zensuriert sind, wie er sagt.
We sell nearly 700,000 titles.
Wir verkaufen 700.000 Titel in Buchform und 23.000 Titel im E-Book-Format in der ganzen Welt, von den USA bis China. Natürlich ist die arabische Welt unser Schwerpunkt.
Stationäre Buchhandlungen gibt es im arabischen Raum kaum, was die Buchmesse von Abu Dhabi tatsächlich in ein Einkaufszentrum verwandelt.
Nie zuvor war die Buchmesse Abu Dhabi so wichtig wie heute. Die Anzahl der Teilnehmer, die begleitenden Konferenzen, die Fülle der in Umlauf gebrachten Ideen, die ganze kulturelle Präsentation macht die Messe zu einer der besten in der arabischen Welt.
Ute Büsing über die internationale Buchmesse Abu Dhabi. Die Reise der Autorin wurde vom Kulturministerium des Emirats finanziell unterstützt. Heute Abend ist eines der traditionsreichsten Festivals für Gegenwartstheater zu Ende gegangen, der Heidelberger Stückemarkt. Seit 1984 findet da jedes Jahr im Frühling die Avantgarde des Theaters zusammen. Es werden neue Stücke gelesen und es gibt herausragende Gastspiele zu sehen. Am Ende gibt es natürlich auch eine Preisverleihung. Marie-Dominique Wetzel hat für Fazit schon zum Auftakt berichtet und kennt heute Abend die Preisträger. Der Hauptpreis Marie-Dominique Wetzel ist ja der AutorInnenpreis zur Förderung junger Talente. Wer hat den dieses Jahr gewonnen?
Ja, der Hauptpreis wurde in diesem Jahr geteilt, also ausnahmsweise an zwei Texte vergeben, und zwar an Druck von Arad Dabiri und an 2x241 Titel doppelt so gut wie Martin Kippenberger von dem Künstlerinnenkollektiv Frankfurter Hauptschule. Und das ist wirklich eine Premiere, das gab es bisher noch nie, dass die Jury zwei Texte ausgezeichnet hat. Sie hat aber betont, dass das nicht daran lag, dass sie sich nicht einigen konnten, sondern weil sie beide Stücke so stark fanden und weil sie ein Stück auszeichnen wollten, das so gar nicht vergleichbar war mit den anderen, weil es formal eben so ganz anders ist, nämlich der Text mit diesem sperrigen Titel, 2x241 Titel, so gut wie Martin Kippenberger. Und das bezieht sich auf den Künstler Martin Kippenberger, der 1986 das Buch 241 Bildtitel zum Ausleihen für Künstler rausbrachte. Und diese Idee hat das Künstlerkollektiv Frankfurter Hauptschule aufgegriffen und eben Sätze gesammelt, also so Bonmots, abgewandelte Werbesprüche, verballhornte politische Slogans und daraus eine lange Liste zwischen Nonsense und Dada gemacht. Und wir können hier mal reinhören.
34. Hier sind wir jetzt. Unterhalte uns.
35. Alles ist unser Ziel.
36. Alles über Deutschland, Deutschland.
37. Brüh im Lichte dieses Glückes.
39. Ich habe die leise Hoffnung, es wird krass Avantgarde.
Ja, man hört die Leute lachen, vielleicht ist das kollektive Hören oder Sehen ja dann schon auch ausreichend. Aber man fragt sich natürlich, wie soll man so eine Geschichte, die eigentlich keine ist, inszenieren auf der Bühne?
Ja, also das wird eine echte Herausforderung und ich nehme mal an, es wird auch eher so eine Art Performance als dann eine klassische Schauspielinszenierung werden. Aber ja, in der Jurybegründung hieß es auch, dieses Stück zeige uns eindrucksvoll, wie durch gemeinsames kreatives Arbeiten die Vorstellung von Text, Kunst und Performance neu definiert werden kann und muss. Und das ist natürlich auch wirklich der Reiz des Ganzen. Das war ein Kollektiv, die diese Sprüche gesammelt haben und die haben das über mehrere Jahre hinweg gemacht und dann haben sie das aber natürlich so gruppiert, dass auch, ja, es entspinnt sich zwar keine richtige Geschichte, aber fast schon so etwas wie Dialoge, fast so etwas wie einzelne Figuren auch kann man raushören. Also immer wieder kommen so Sätze, wo man denkt, ach, das passt eigentlich zu dem. Es hätte auch die Figur sagen können, die drei Sätze vorher was gesagt hat. Also es ist schon lustig, wie man selber dann auch versucht, da eine gewisse Dramaturgie reinzubringen.
Das zweite Gewinnerstück, haben Sie gesagt, ist Druck von Arad Dabiri. Ist das ein eher klassischer Theatertext?
Ja, also im Vergleich auf jeden Fall, so rein formal, gibt mehrere Figuren und eine Story. Also es geht um eine Freundesklique von vier jungen Männern in Wien. Drei davon haben iranische Wurzeln und ein Freund von ihnen wurde verhaftet. Also er ist als Drogendealer aufgeflogen und bei seinen Freunden wächst jetzt die Wut über diese Festnahme. Und sie befürchten, dass die Richter ihn wegen seines Migrationshintergrunds härter bestrafen werden. Und je mehr sie aber darüber diskutieren, desto mehr reden sie sich auch ein, dass sie als sogenannte Ausländer kaum eine andere Chance haben, als eben krumme Geschäfte zu machen, weil sie wirklich nie eine wirkliche Chance auf gute Bildung und gute Jobs hätten. Und dagegen ist die Schwester des Festgenommenen der Meinung, dass sie sich eben eher härter anstrengen müssten, sich assimilieren sollten und sich als dankbar erweisen sollten, dass sie hier in Frieden und Freiheit leben können. Und der Autor Arad Dabiri hat mir dann im Gespräch gesagt, dass diese verschiedenen Stimmen und Meinungen, die er so auf mehrere Personen verteilt hat, dass die eigentlich alles seine Stimmen sind, die er so in seinem Kopf hat. Und ja, können wir mal hören, seine Erklärung dazu.
Dass quasi die Figuren immer eine sehr radikale Haltung haben, auf das Thema bezogen. Sehr viel Widerstand und Wut und Frustration. Dann eben sagen, nein, es geht in die andere Richtung, seid dankbar. Und das meinte ich mit den Stimmen im Kopf, die sich so um den Verstand debattieren, so, dass man das ja auch hat, so dass ich mir im einen Moment denke so, hey, ich bin hier geboren, ich habe alle Chancen, so was rege ich mich auf? Und dann im nächsten Moment, ja, aber was bringt es mir jetzt zu studieren, wenn ich trotzdem so ausschaue, wie ich ausschaue? Und die erste Projektion trotzdem erstmal was anderes sein könnte, wenn man mich sieht in der U-Bahn.
Ja, soweit Arad Dabiri, Preisträger, einer von diesen beiden Preisträgern beim Heidelberger Stückemarkt. Sie haben das ja vergangene Woche bei Fazit schon gesagt, das ist ein starker Stückepreisjahrgang. Hat die Jury denn auch Ihrer Meinung nach den stärksten Text beziehungsweise die stärksten Texte dann schlussendlich gekürt?
Ja, also Druck von Arad Dabiri, der hat mir schon auch sehr gut gefallen. Das ist wirklich raffiniert gemacht, auch weil das wirklich diese Extreme darstellt und auch Positionen wirklich vertritt, die ich so jetzt auf der Bühne auch noch nie gehört habe. Der Text 2x2, 141 Titel, doppelt so gut wie Martin Kippenberger, den fand ich als formales Experiment auch sehr spannend, aber nicht so stark, ehrlich gesagt, wie der Text Die ersten 100 Tage von Lars Werner. Das ist ein Stück, das in naher Zukunft spielt, wo eine rechtsextreme Partei in Deutschland an die Macht gekommen ist. Und das fand ich persönlich auch sehr stark. Dem hätte ich auf jeden Fall einen Preis gegönnt.
Vielen Dank, Marie-Dominique Wetzel, falls Sie uns noch hören. Wir kommen zur Kulturpresseschau. Klaus Pokatzki hat die Feuilletons von morgen Montag, den 6. Mai, gelesen.
Es ist die enthemmte Gewalt, die alarmiert, lesen wir in der Tageszeitung Taz zu dem brutalen Angriff auf den SPD-Politiker Matthias Ecke in Dresden. Diese Angriffe haben die Zerstörung der Grundlage der Demokratie zum Ziel, des politischen Engagements von Menschen in ihrer Stadt und Gemeinde, schreibt Klaus Hillenbrand. Wenn aus Angst niemand mehr kandidieren will, haben die Täter gewonnen. Deshalb taugt das feige Attentat von Dresden zwar kaum für Vergleiche mit ähnlichen Taten in der deutschen Geschichte, aber eine Gefahr für die Demokratie ist es trotzdem. Gefahren für die Demokratie kommen aber aus allen möglichen Ecken. Die islamische Variante der rechten Bedrohung wird uns in der Süddeutschen Zeitung beschrieben. Die Gruppe Muslim Interaktiv mit ihren Demonstrationen im Hamburger Stadtteil St. Georg östlich des Hauptbahnhofs. Unverhohlen tritt sie für die Einführung des Kalifats ein, einer allein an der Scharia ausgerichteten islamischen Theokratie, die sich in der Praxis längst als mörderisch erwiesen hat. Ihr Dauerthema ist der Kampf gegen Israel, schreibt Volker Weiß. Und wer sich da jetzt an Antisemiten von ganz rechts erinnert fühlt, der liegt genau richtig, wie der Historiker meint, der Muslim Interaktiv als islamistischen Zwilling der rechtsextremen identitären Bewegung sieht. Offensichtlich bot deren Performance den Islamisten Orientierung. Mit ihr teilen sie auch die Ordnungsvorstellungen in Geschlechterfragen, das statische Kulturverständnis sowie eine verzerrende Traditionspflege. Daher müssen für Volker Weiß religiöse und ethnozentrische Identitäre, politischer Islam und extreme Rechte als Teile desselben Problems erkannt werden. Und die in unserem Lande, die die Demokratie bewahren und verteidigen möchten, können ja dafür auch auf die Straße gehen und werden es hoffentlich tun. Anderswo würden wir eingesperrt. In Russland erlebt die Strafpsychiatrie eine Renaissance. So kann man Gegner Putins und des Kriegs in der Ukraine wegsperren, ohne sie politischer Straftaten anzuklagen, steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über eine zunehmende Praxis in Putins Reich, sich der Opposition zu entledigen, Einweisung in besondere Kliniken. Wenn Dissidenten für verrückt erklärt werden, gibt es weniger politische Prozesse. Die Fassade der Legalität ist leichter aufrechtzuerhalten, schreibt Boris Klatt. Außerdem kann man Dissidenten so leichter kontrollieren, denn im Unterschied zum Gefängnis mit seinen klaren Regeln kann man in einer Spezialklinik beliebig lange festgehalten werden. So kann man Oppositionelle loswerden, die das Gefängnis womöglich nicht bricht. Zum Autor steht unter dem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen: Boris Klatt ist das Pseudonym des 1991 geborenen Autors, der als unabhängiger Journalist in Moskau lebt. Würde er den Artikel unter seinem echten Namen veröffentlichen, würde ihm wohl auch die Strafpsychiatrie drohen. Und damit brauchen wir jetzt etwas Angenehmes zur Erholung. Vielleicht ist es wie bei einer Fußballübertragung oder in jeder Ehe. Ohne das Gequatsche würde uns doch etwas fehlen. Das sagt im Interview mit der Süddeutschen Thorsten Schorn, der am kommenden Samstag für die ARD den Eurovision Song Contest ESC kommentieren wird. Der britische Kommentator Graham Norton, der im vergangenen Jahr den ESC in Liverpool auch auf der Bühne moderiert hat, hat von seinem Vorgänger übrigens den Tipp bekommen, er solle nicht vor dem fünften Beitrag mit Alkohol beginnen. Das werde ich wohl auch beherzigen. Wir sind gespannt.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.